Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Humanistische Seelsorger spenden Trost ohne Gott. In den USA gibt es immer mehr davon. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag Notre Dame, anderthalb Jahre nach dem verheerenden Feuer. Wir blicken auf die Baustelle. Und wir stellen Ihnen ein neues Computerspiel vor. Darin geht es ums Sterben, was allein wohl kaum außergewöhnlich wäre. Doch dieses Spiel handelt auch von dem, was danach kommt. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seelsorge am Krankenbett oder im Gefängnis. Da denken die meisten wohl an religiösen Beistand, an gemeinsame Gebete und Trost im Glauben. In den USA ist derzeit ein gegenläufiger Trend zu beobachten. Immer mehr Amerikaner suchen Halt bei humanistischen Seelsorgern, nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch an Universitäten und in Gefängnissen. Ein Grund für diese Entwicklung dürfte die steigende Zahl von Menschen ohne Religionszugehörigkeit oder aus interreligiösen Familien sein. Allerdings sind die säkularen Helfer in den Augen vieler konservativer Christen Abgesandte des Teufels. Katja Ridderbusch berichtet aus den USA.
Die garstige Geräuschtapete der Intensivstation, der beißende Geruch von Desinfektionsmitteln, das Gewirr aus Kabeln und Schläuchen vor bleichen Wänden. Kein Ort für Spirituelles. Doch Krankenhausseelsorger sind es gewohnt, durch das aseptische Dickicht eine Verbindung zum Menschen zu knüpfen. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit von Seelsorgern sichtbarer gemacht. Besonders in den USA, wo Covid-19 mehr Infizierte und Tote gefordert hat als sonst auf der Welt. Aber es liegt nicht nur am medialen Fokus. Auch zahlenmäßig suchen immer mehr Amerikaner die Nähe zu kirchlichen und konfessionell ungebundenen Seelsorgern. Und das nicht erst seit Corona. Um mehr als 20% stieg die Nachfrage nach diesen spirituellen Helfern in den letzten 2 Jahren, laut einer Umfrage des Pew Instituts. Er habe den Eindruck, dass im Land eine Öffnung für religiöses Leben im Gange sei, sagt Gary Lederman, Religions- und Kulturhistoriker an der Emory-Universität in Atlanta, im Gespräch via Zoom. Besonders in Zeiten von Angst, Leiden und Tod. Eine Gruppe, die von dieser Entwicklung besonders profitiert, sind säkulare oder humanistische Seelsorger. Die gab es erstmals in der niederländischen Armee in den 1960er Jahren. Nach Angaben der amerikanischen humanistischen Gesellschaft arbeiten in den USA heute gut 100 Humanisten als zertifizierte Seelsorger. Die meisten dieser Humanist Chaplains sind in Krankenhäusern tätig, andere an Universitäten, wenige in Gefängnissen. Benjamin Eiten ist einer von ihnen. Er arbeitet an einem Klinikzentrum in Columbus, Ohio.
My units are ICUs, and we provide care to patients, staff, family members.
Ich bin vor allem auf Intensivstationen tätig, habe Kontakt mit Patienten, Angehörigen, Mitarbeitern. Wie jeder Seelsorger versuche ich, emotionalen und spirituellen Beistand zu leisten. Der spezifisch humanistische Aspekt meiner Arbeit kommt bei Menschen zum Tragen, die der Existenz eines Gottes skeptisch gegenüberstehen.
Eiten, der ein Masterstudium in Judaistik und Theologie absolviert hat, erinnert sich besonders an einen Patienten. Der litt unter einer unheilbaren Krankheit und forderte eine aggressivere Behandlung, als die Ärzte für sinnvoll hielten. Der Mann weigerte sich zunächst, mit einem Seelsorger zu sprechen, weil er fürchtete, dass der ihn bekehren wolle.
So you walk in, you say, hey, I'm a humanist chaplain. They say, I don't believe in God. You go, great, neither do I. You know, what's going on?
Ich habe mich vorgestellt und gesagt, ich bin ein humanistischer Seelsorger. Ich glaube nicht an Gott. Und er sagte, prima, ich auch nicht. Dann haben wir uns unterhalten und es stellte sich heraus, dass der Mann keine Angst vor dem Sterben hatte, sondern davor, seine Angelegenheiten nicht mehr rechtzeitig für seine Familie und Freunde ordnen zu können. Dabei habe ich ihm dann geholfen und er starb kurz darauf, ruhig und menschenwürdig.
Easily to hospice and die humanely and compassionately, not much later after that conversation.
Praktisch irdische Hilfe, also statt Spiritualität bei der Sterbebegleitung. Sicher, sagt Eiten, aber er habe den Austausch mit dem Patienten auch als eine sehr spirituelle Konversation empfunden.
I consider that actually a very spiritual conversation.
Die Nachfrage nach humanistischen Seelsorgern reflektiert einen doppelten Trend in den USA. Immer mehr Menschen fühlen sich keiner Religion zugehörig und immer mehr kommen aus religiös gemischten Familien. Gary Lederman.
I think there's going to be a greater presence of these kinds of figures who, aren't branded Methodist.
In Zukunft werden deshalb auch diejenigen spirituellen Helfer eine stärkere Rolle spielen, die nicht einer eindeutigen religiösen Marke zuzuordnen sind, ob Methodisten oder Juden oder tibetische Buddhisten. Weil immer mehr Menschen jenseits der konventionellen religiösen Gemeinschaften Räume für die Pflege ihrer Seele suchen.
Grundsätzlich seien Seelsorger, egal welcher Religion, Konfession oder Philosophie sie sich zugehörig fühlten, versiert im interreligiösen Dialog, sagt Gregory McGonigal, leitender Seelsorger an der Emory-Universität. Missionieren gilt als Tabu.
So I think that most chaplains are a kind of humanist chaplain, with a small h, maybe.
Die meisten Seelsorger seien deshalb eigentlich humanistisch im Wortsinn, sagt er weiter, weil sie den Menschen dort treffen, wo er gerade sei. McGonigal selbst gehört der unitaristisch-universalistischen Vereinigung an, einer liberalen Kirche in den USA. Bevor er nach Atlanta kam, arbeitete er an der Tufts University bei Boston und stellte dort den zweiten humanistischen Seelsorger einer amerikanischen Universität überhaupt ein. Eine Antwort auf die wachsende Zahl von Studierenden, die sich als Atheisten oder Agnostiker identifizieren. Den Anfang hatte Harvard in den 1970er Jahren gemacht. Heute haben etwa 10 Universitäten in den USA einen humanistischen Seelsorger im Team. Obwohl er persönlich an die Existenz eines Gottes glaube, sei er tief geprägt von humanistischen Ideen, sagt McGonigal, fühle sich als Verbündeter der Humanisten.
I would describe myself as an ally to humanism.
Doch humanistische Seelsorger haben auch Feinde, und zwar nicht wenige. Einige seiner Kollegen begegneten ihm mit Skepsis, sagt in Ohio Humanistenkaplan Benjamin Eiten. Doch nur einmal habe ihm einer unterstellt, ein Humanist könne diesen Job nicht machen.
Here's how I do it. I understand spirituality to be how humans make meaning and connection out of their life.
Und ich habe erklärt, warum ich das sehr wohl kann. Für mich als Humanist liegt Spiritualität darin, wie Menschen ihren Beziehungen zueinander Bedeutung geben. Gott spielt dabei keine Rolle, aber auch wir finden Sinn in unseren Geschichten und unseren Erfahrungen.
Die USA seien noch immer eine tief religiöse Gesellschaft, sagt Historiker Lederman. Und die Glaubenskriege zwischen konservativen Christen und progressiven Säkularen würden gerade jetzt im Präsidentschaftswahlkampf mit zunehmender Leidenschaft geführt.
These humanist chaplains can be seen in more sinister terms.
Viele konservative religiöse Gruppen sehen humanistische Seelsorger in einem finsteren Licht, nicht nur als Symptom der Säkularisierung, sondern geradezu als Abgesandte des Teufels, die die amerikanische Gesellschaft infiltrieren und korrumpieren und von Gott entfremden.
Doch die Zeit dürfe für die Humanisten spielen, so Lederman.
It's all about the youth, and the youth are going to be digging the humanist chaplains, I think.
Vor allem die Jüngeren würden sich zunehmend an humanistische Seelsorger wenden. Universitätsseelsorger McGonigal glaubt noch aus einem weiteren Grund an die Zukunft seiner säkularen Kollegen. Anders als klar definierte Glaubensgemeinschaften, die für feste Rituale und Orte stehen, schöpften Humanisten ihre Spiritualität aus vielen verschiedenen Quellen.
And I think that a humanist can often find their spiritual nourishment from many kinds of places. They find it at the opera, they'll find it at the yoga studio.
In der Oper zum Beispiel oder im Yoga-Studio. Deshalb sei humanistische Seelsorge auch flexibler, tue sich häufig leichter mit neuen Formen der Gemeinschaft, wie Online-Communities.
I'm Vanessa Zoltan.
I'm Casper Ter Kyle.
And this is Harry Potter and the Sacred Text.
Bereits Jahre vor Corona haben die humanistischen Seelsorger Vanessa Zoltan und Casper Ter Kyle, beide ausgebildet am theologischen Seminar der Harvard-Universität, mit ihrem Podcast Harry Potter and the Sacred Text eine große und treue Gefolgschaft gewonnen. Und auch wenn das humanistische Projekt Harry Potter und der Heilige Text keine klassische Seelsorge ist. Benjamin Eiten im Krankenhaus von Columbus ist überzeugt, dass er und seine Kollegen in Zukunft gefragter sein werden denn je.
We are amidst of a paradigm shift. If we step into that gap and help.
Wir sind mitten in einem Paradigmenwechsel. Wenn das gesellschaftliche Umfeld in den USA immer säkularer wird, dann dürften humanistische Seelsorger, die spirituell kreativ und flexibel sind, besonders gut aufgestellt sein, um diesen Wandel zu begleiten.
Specifically humanist chaplains are kind of well geared for this change in perspective and this change in reality.
Trost ohne Gott. Über humanistische Seelsorger in den USA war das Katja Ridderbusch. Notre Dame, das französische Wahrzeichen und Weltkulturerbe im Herzen der Hauptstadt Paris, ist noch immer eine tiefe Wunde. Vor anderthalb Jahren wurde die Kathedrale durch ein verheerendes Feuer zerstört. Sie soll originalgetreu rekonstruiert werden. Das hatte das französische Parlament im vergangenen Jahr beschlossen. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und seit Ende Mai können Besucher den Vorplatz von Notre-Dame wieder besuchen. Zum Stand des Wiederaufbaus Sabine Wachs aus Paris.
Von vorne sieht sie fast unversehrt aus. Nur wer ganz genau hinschaut, erkennt zwischen den beiden charakteristischen Türmen von Notre-Dame das Baugerüst auf dem Dach, das bei dem Brand im April 2019 komplett eingeschmolzen ist. Das Ausmaß der Schäden sieht man erst, wenn man die Kathedrale umrundet. Noch immer steht ein riesiger Kran auf der Rückseite von Notre-Dame. Mit seiner Hilfe werden die demontierten Rohre des eingeschmolzenen Gerüstes in grünen Containern vom Dach aus zum Boden transportiert. Ich glaube, die Gefahr ist vorbei. Ein großer Teil des eingeschmolzenen Gerüsts ist schon abgetragen. Jetzt können wir sagen, dass die Kathedrale gerettet ist. Freut sich Monseigneur Patrick Chauvet, Rektor der Kathedrale. Im Juni hatten die Arbeiten am Gerüst begonnen. Es war eine Operation am offenen Herzen. Ein falscher Schritt und das Gerüst hätte einstürzen und Teile der Kathedrale mit sich reißen können. Nun aufatmen, nach vorne schauen und Notre-Dame wieder mit Leben füllen. Das ist die Mission von Monseigneur Chauvet und mit dem Vorplatz hat er angefangen. Seit einigen Wochen steht dort auf einem Podest die Jungfrau Maria, eine Replik der berühmten Statue, die im Eingang der Kathedrale ihren Platz hatte und die den Brand wie durch ein Wunder unversehrt überstanden hat. Am Fuße des Podests liegt eine einzelne weiße Rose.
Beaucoup de pèlerins.
Viele Gläubige kamen und haben rund um diese verletzte Kathedrale gebetet. Nun haben sie einen Ort zum Beten. Die Jungfrau Maria steht hier auf dem Vorplatz. Sie ist wunderschön und gut positioniert, denn Maria schaut auf das Krankenhaus gegenüber und Jesus in ihrem Arm schaut auf die Baustelle.
Jesus regarde les travaux.
Hinter den hohen Bauzäunen wird mit Hochdruck gearbeitet. Am Seitenschiff unter einem der großen Rosettenfenster wird gerade ein Gerüst aufgebaut. Im Inneren der Kathedrale laufen noch immer die Aufräumarbeiten. Regelmäßig werden Steine und Skulpturen abtransportiert, die das Feuer aus den Gewölben gesprengt hat. Einige werden in einem Schloss knapp 25 Kilometer östlich von Paris gelagert, dort im staatlichen Forschungslabor für historische Denkmäler analysiert.
Vous avez au niveau de la clé de voûte.
An einem der Schlusssteine waren 4 Engel angebracht. Sie sind nun hier. Die Statuen sind abgestürzt, als der Spitzturm einstürzte, erklärt Geologe Jean-Didier Merz. Die Engel sind noch fast intakt. Ein Wunder, denn sie krachten aus 33 Metern Höhe auf den Boden der Kathedrale. Sie sind mit schwarzen Krusten übersät, eingeschmolzenem Blei, das unter anderem per Laser entfernt wird, bevor die Statuen wieder aufgearbeitet werden. Neben der Reinigung und Restaurierung überprüfen Merz und seine Kollegen auch, wie stark einzelne Steine bei dem Brand beschädigt wurden und ob sie beim Wiederaufbau noch einmal genutzt werden können. Und die Forscher lesen in den Steinen wie in einem Buch, an das sie ohne den Brand niemals herangekommen wären.
D'un point de vue scientifique, c'est un cas tout à fait exceptionnel.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das eine außergewöhnliche Gelegenheit. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sehen, welche Materialien wie und wo in Notre-Dame verbaut wurden. Und wir bekommen eine bessere Vorstellung der verschiedenen Bauphasen. Erkenntnisse, die auch beim Wiederaufbau helfen könnten. Die Forscher machen aus der Not eine Tugend, versuchen dem schrecklichen Brand für die Wissenschaft eine positive Seite abzugewinnen. Das Licht im Dunkel sieht auch der Rektor der Kathedrale, Monseigneur Patrick Chauvet. Er will seine Kathedrale wieder strahlen sehen. Hoffnung, das heißt, weit nach vorne zu blicken. Wer nur auf seine Füße schaut, kann keine Hoffnung schöpfen. Er hat das Gefühl, nicht voranzukommen. Die Weite ist die Hoffnung. Der Himmel natürlich, aber der ist ja schon wieder Endstation. Davor aber blicke ich auf 2024, auf das Datum der Wiedereröffnung der Kathedrale.
L'ouverture de la cathédrale.
Und auf den Gottesdienst, den Monseigneur Chauvet am 5. Jahrestag des Brandes am 16. April 2024 in Notre-Dame feiern will.
Rekonstruktion der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Sabine Wachs berichtete. Das Sterben gehört in Computerspielen häufig dazu. Es wird zuweilen kaltblütig dargestellt oder blutrünstig oder aber ganz ohne Blut und Schmerz durch bloßes Verschwinden von der Bildoberfläche. Wiederauferstehung gehört in vielen Spielen ebenfalls dazu. Figuren haben häufig mehrere Leben oder können sich solche erarbeiten. Ganz anders ist es in dem neuen Spiel Spiritfarer aus Kanada. Es handelt vom Sterben, vom Abschiednehmen, vom Begleitetwerden, von den wichtigen Dingen, die noch zu erledigen sind und von denen, die danach kommen. Tim Baumann hat für uns gespielt.
Der Tod ist Teil unzähliger Computerspiele. In der großen Mehrzahl der Games wird er düster oder gewaltsam inszeniert. Zumeist gilt es, ihm zu entrinnen oder ihn gar anderen zu bringen. Man denke an das beliebte Genre des Ego-Shooters. Anders im kürzlich erschienenen Spiel Spiritfarer des unabhängigen kanadischen Entwicklerstudios Thunder Lotus Games. Denn hier stehen die Frage nach dem Sterben, einem würdigen Abschied und einem möglichen Leben nach dem Tod im Mittelpunkt. Die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle Stellas, der Nachfolgerin Charons. Während Charon, der in der griechischen Mythologie die Toten über den Fluss Acheron ins Reich des Hades befördert, traditionell als ausgezehrter, grimmiger alter Mann dargestellt wird, bricht Spiritfarer mit dieser dunklen Ästhetik. Stella. Denn die Protagonistin Stella ist ein in helle Farben gekleidetes junges Mädchen und wird auf Schritt und Tritt von einem niedlichen Kätzchen begleitet. Ihre Aufgabe als Seelenfährfrau ist es, mit den Seelen der Verstorbenen durch einen Archipel voller kleiner Inseln zu segeln und ihnen dabei zu helfen, sich vom Leben zu verabschieden. Denn bereit für den Tod ist anfangs keiner der Passagiere an Bord. Man könnte sich Stella also als eine posthume Sterbebegleiterin vorstellen. Per Controller steuern die Spielerinnen und Spieler die Heldin über ihr Schiff und kümmern sich um die Verstorbenen. Die Passagiere, allesamt anthropomorphe Tiere, haben dabei die unterschiedlichsten Anliegen. Während die kettenrauchende Hirschfrau Gwen mit Stella zu ihrem Elternhaus segeln will, um endlich mit ihrer traumatischen Kindheit abzuschließen, kann die esoterisch veranlagte Schlange Summer auch nach ihrem Tod den Kampf gegen den Krebs nicht aufgeben. Immer wieder begegnet das Schiff auf seiner Reise einem Drachen, den Stella von schmerzhaften Wucherungen befreien muss. Gerade hier zeigt sich die Stärke von Spiritfarer. Denn die Schicksale der Verstorbenen werden kunstvoll in eine bunte, fast schon kindgerechte und mitunter recht abstrakte Bildsprache übersetzt, die die tragischen Geschichten der Passagiere nicht verharmlost, aber für die Spielerinnen und Spieler erträglich macht. Wenn etwa der kleine Junge Stanley auf das Schiff kommt, in seinen Gesprächen mit Stella Stück für Stück ein Leben enthüllt, das von Angst vor seinen Eltern geprägt ist und der schlussendlich doch einfach nur ein wenig Kind sein will, ehe er endgültig sterben kann, ist es enorm erleichternd, mit ihm zusammen allerlei Schabernack anzustellen, statt sich nur auf sein Leid zu fokussieren. Und überhaupt ist für Trauer kaum Zeit auf dem Totenschiff, denn die Verstorbenen haben auch ganz weltliche Bedürfnisse. Um sie mit Nahrung und Annehmlichkeiten zu versorgen, muss Stella ihr Schiff kontinuierlich erweitern, Kabinen für neue Passagiere einrichten, im bordeigenen Gemüsegarten Nahrung anbauen, Holz, Metall und Stoffe verarbeiten und natürlich wollen alle auch hin und wieder fest in den Arm genommen werden. Die Fülle dieser Tätigkeiten, die stetige Erweiterung des Schiffes, das ständige Wachsen und Werden steht im Kontrast zur gängigen Vorstellung vom Tod, von Stillstand und Vergehen. So gelingt es Spiritfarer schon durch sein Design, das Sterben als Teil des Lebens darzustellen. Das Leben selbst wird dabei nicht überhöht. Denn neben wunderschönen Erlebnissen, wenn etwa ein Schwarm von Tausenden von Glühwürmchen über das Schiff fliegt, sind viele von Stellas Pflichten enorm repetitiv. Täglich müssen die Pflanzen gegossen, die Tiere versorgt, Essen zubereitet werden. Das Leben also als eine Abfolge von Routinen, die hin und wieder von Momenten des Staunens, des Glücks unterbrochen werden. Ergreifend wird es in Spiritfarer immer dann, wenn ein Passagier seine letzten Angelegenheiten geregelt hat und seinen Abschied nimmt. Dann lässt Stella das Beiboot zu Wasser und rudert die Toten durch ruhige Wasser hin zur letzten Pforte, wo sie nach einer letzten innigen Umarmung ihren Frieden finden und zu den Sternen hinaufsteigen. Im Kontrast hierzu stehen die Begegnungen der Seelenfährfrau mit Hades, dem antiken griechischen Gott der Unterwelt. Er erscheint ihr in Gestalt einer furchterregenden Eule und stellt Stella und damit indirekt auch die Spielerinnen und Spieler vor die Frage, ob sie sich vielleicht nur so aufopferungsvoll um die Seelen der Toten kümmern, um ihrer eigenen Angst vor dem Tod Herr zu werden. Eine Angst, die durch die Gestalt der Eule, eines Räubers in der Nacht, ganz nah dran ist an düsterer Todesästhetik, mit der das Spiel sonst so deutlich bricht. Das Bild, das das Spiel von Tod und Sterben zeichnet, ist also ein komplexes. Angst, Sorge und Bitterkeit treffen auf Trost, Frieden und Erlösung. Und durch seine lebensbejahende Ästhetik und kluge Erzählweise ist Spiritfarer mehr als ein Memento Mori. Es ist auch ein Memento Vivere, mit dem es sich zu beschäftigen lohnt.
Spiritfarer, ein Computerspiel über den Tod und die Reise ins Jenseits. Tim Baumann war unser Rezensent. Und das war Tag für Tag am Mittwoch mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. In unserem Feature heute Abend geht es um den frühen griechischen Theologen Markion und um die Entstehung des Neuen Testamentes. Zu hören hier im Deutschlandfunk um 20.10 Uhr. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.